ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Hunderttausende Verkäufe eines einzigen Songs, Goldstatus in 0,nix, monatelang in den Charts. Das kennt SWR 1 Leute-Gast Heinz-Rudolf Kunze mit seiner Musik. Wie fällt Ihre Definition eines Hits eigentlich aus?
Ein Hit, bleiben wir doch beim Wort, ist etwas, das die Menschen trifft. Also etwas Musikalisches, was eine Spur hinterlässt in den Menschen, die das hören, dass sie nicht mehr aus dem Ohr kriegen, dass sie wieder hören wollen, dass irgendwas mit ihnen macht, etwas Besonderes, das eben nicht kalt lässt. Das ist ein Hit. Und wie groß quantitativ das dann ist, ob es Hunderttausende oder Millionen hören, ist dann eigentlich nicht mehr so wichtig. Es muss Menschen treffen.
Aber eine Spur kann dann auch schon mal eine Furche sein, die sich über 40 Jahre durchzieht.
Ja, das ist ein Wunder, das wir dankbar und demütig hinnehmen, alle Beteiligten. Ich wusste natürlich nicht, dass Dein ist mein ganzes Herz eine Art Gassenhauer wird oder Evergreen oder wie immer man das nennen will und sich 40 Jahre hält und sogar generationsübergreifend hält. Das ist ein Geschenk, das muss man annehmen, das kann man ja auch nicht planen. Wenn man das planen könnte, dann hätten alle Kollegen ständig Nummer 1 Hits und so ist die Welt nun mal nicht aufgebaut.
Das stimmt. Dein ist mein ganzes Herz, Sie haben es schon angesprochen, jetzt auch auf dem aktuellen Album seit vergangenen Freitag erhältlich Angebot und Nachfrage in einer Duettversion mit Annette Louisan.
Ja.
Nochmal kommt der Song ganz neu daher.
Ja, also wir haben dieses Jubiläum ja gefeiert, wir haben eine Tour gespielt, die gerade zu Ende gegangen ist, 40 Jahre Herz, haben wir das ganze Album gespielt und noch ein paar andere Sachen drumherum. Und dann meinten wir, wir bringen das Lied nochmal raus, aber dann eben neu und nicht einfach nur wieder veröffentlicht. Und ich kenne Annette seit den Anfängen ihrer Karriere und habe das immer begleitet aus der Ferne, habe auch die erste Laudatio mal auf sie gehalten, als sie den Preis bekam und ich habe so eine Liste, wo ich immer Leute draufschreibe, mit denen man mal was machen könnte, wenn es mal die Gelegenheit gibt. Und das war eine schöne Gelegenheit. Und nun redet eine Frau mit in dem Lied. Es ist kein Monolog mehr. Und dadurch wird das Lied ganz anders, weil die Frau eben jetzt auch zu Wort kommt.
Und das heißt, es gibt danach, nach der Veröffentlichung, diejenigen, die sagen, oh, dem Song fehlt der Schwung wie das Original. Und die anderen sagen, hey super, klingt nochmal besser.
Genau, das gibt es. Es gibt die Hardcore-Fans, die immer meckern, wenn irgendwas neu gemacht wird. Das ist ja klar, das gehört zu ihrem Habitus. Aber erfreulich ist natürlich, dass auch ganz viele neue Hörer dazukommen, die Hörer von Annette zum Beispiel, die dann sagen, das ist eine Paarung, die ganz gut aufgegangen ist. Das macht Sinn, ihr beiden.
Ist Dein ist mein ganzes Herz eigentlich zeitlos?
Ja, offenbar. Also zumindest solange man das von Popmusik sagen kann. Ein Song, der 40 Jahre übersteht, der hat schon so ein bisschen kleine Ewigkeit für sich gepachtet und ja, ich habe auch keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Also ich habe diesen Erfolg immer staunend, aber auch dankbar natürlich zur Kenntnis genommen. Begriffen habe ich es nie. Also andere Lieder, die ich gemacht habe, fand ich viel catchier, aber die Leute haben eben so entschieden.
Und es zeigt auch, dass ein Hit nicht irgendwie das Ergebnis einer langen, intensiven Arbeit ist, sondern auch mal auf einer Autofahrt zwischen Hamburg und Hannover entstehen kann.
Naja, der Text zumindest. Die Musik war schon eine längere Bastelei von meinem damaligen Partner Heiner Lürich. Die Nummer gab es schon als Musik, aber ohne meinen Text. Und ich habe das dann tatsächlich auf der Autobahn gekritzelt, nachdem ich mich aber auch schon länger damit beschäftigt hatte und es immer wieder gehört hatte. Ich mag diese Methode gar nicht, auf fertige Musik texten zu müssen. Ich fange eigentlich immer mit dem Text an. Und nun ausgerechnet bei meinem größten Erfolg war es andersrum. Was sagt mir das eigentlich?
Ja, da müssten wir in die Analyse nochmal gehen. Wie schlimm ist es eigentlich, wenn sich der Künstler an seinem eigenen Hit vielleicht so ein bisschen satt gehört hat, aber sein Publikum noch nicht?
Glauben Sie, dass Klaus Meine jeden Abend Lust hat zu pfeifen?
Wahrscheinlich nicht.
Also er tut's aber natürlich, weil er sein Publikum respektiert und achtet und weil er ihm einen großen Gefallen tun will. Denn die Leute wollen das eben hören, Wind of Change, und bei mir wollen sie Herz hören. Und es gibt seit Herbst 85, wo das erschienen ist, nur ein einziges Konzert in meinem Leben, wo ich das nicht gespielt habe. Das war in Berlin in der Wuhlheide, in Open Air. Da haben sie mir den Strom abgedreht, weil wir zu lang waren.
Okay, nicht wegen des Songs, sondern weil, gut, ich dachte schon. Es sind Zahlen, die nicht nur mich staunen lassen. Ob jetzt das 40. oder das 47. Album erschienen ist, da können wir später nochmal ins Detail gehen, aber geschenkt, es sind schon eine Menge auf jeden Fall. Über 500 Musikstücke hat der Mann veröffentlicht und rund 13.000 Texte geschrieben.
Ja.
Respekt dafür, aber das ist ja dann wirklich nur ein Bruchteil von veröffentlicht worden.
Das heißt, ist klar.
Mhm. In den Schubladen, in den Ordnern, da liegen ja noch ganz viele Hits.
Das ist durchaus möglich und das lässt mich auch manchmal schlecht schlafen. Aber was soll ich denn machen? Ich bin doch froh, dass mir so viel einfällt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, dass es auch nicht weniger, sondern eher mehr geworden ist. Und ja, dann muss ich das eben archivieren und hinterlassen. Ein paar Sachen kann ich ja auch mal an andere befreundete Kollegen vergeben. Ich habe früher sehr viel für Hermann von Wehen geschrieben. Ich schreibe seit einiger Zeit regelmäßig für meine Freundin Nicole im Saarland. Meine kleine Schwester nenne ich sie immer. Und für Ostkünstler, Maschine von den Pudis, für City habe ich geschrieben und so weiter und so fort. Aber das ist trotzdem nur ein Bruchteil und das meiste bleibt halt liegen. Und dieser Gedanke, dass ich etwas übersehe, was mir vielleicht 1993 eingefallen ist, woran ich heute überhaupt nicht mehr denke, auch wenn ich es gespeichert habe, elektronisch und in Aktenordnern, das ist schon ein grummeliger Gedanke. Aber wenn ich ein neues Album mache, dann schaue ich nur ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre zurück. Da wird dann alles nochmal durchstudiert, was ich gemacht habe. Weil die neuesten Texte, das ist halt so, immer die größte Dringlichkeit haben. Also was frisch geschrieben ist, hat die größten Chancen auch verwirklicht zu werden.
Sie haben es gerade schon gesagt, im Rechner archivieren Sie und im Ordner. Ja. Sie sind ein haptischer Typ.
Absolut. Ich bin erst seit 2011, konnte man mich erst überreden, das elektronisch auch zu speichern. Die Sachen davor, die gibt's nur in Papierform, abgeschrieben, abgetippt. Und immer wenn ich etwas in den Computer geschrieben habe, drucke ich mir das sofort aus und tue es in Aktenordner. Das sind mittlerweile einige Meter. Und ich will das anfassen können. Ich muss darin blättern können, genau wie ich eben auch Musik als Produkt brauche und nicht als Stream. Ich möchte eine Platte besitzen, ich möchte eine CD besitzen. Ich bin ja auch ein Büchersammler. Ich freue mich einfach über diese Gegenstände und feiere sie.
Aber Sie könnten es ja jetzt einfach machen. Für die nächsten mit 13.000 Texten könnte man wie viele Alben füllen?
Das ist gar nicht ausrechenbar.
So, da bräuchten Sie ja gar nicht mehr sich neu hinsetzen. Sie könnten dann im Rechner einen Suchbegriff eingeben über ein Wort, was Ihnen gerade wieder einfällt. Und dazu hätten Sie dann schon mehr oder weniger den Text für einen Song fertig.
Im Prinzip wäre das vorstellbar, aber ich bin ja ein zwanghafter Typ, der schreiben muss. Ich tue das so gut wie jeden Tag. Und das gehört für mich dazu wie atmen und schlafen, essen, trinken. Ich brauche das zum Leben. Und ich bin dafür sehr dankbar, denn ich kenne einige Kollegen, die unter Schreibblockaden leiden, manchmal jahrelang und sich die Fingernägel abkauen und es fällt ihnen nichts ein. Und das ist für einen Musiker die Hölle auf Erden.
So eine Leere, so eine Schreibblockade kennen Sie nicht? Haben Sie sich sozusagen so einen Havariefall mal oder so einen Havarieplan zusammengelegt, wenn sowas kommen könnte, was dann? Einfach nur den Ordner auf oder?
Wenn ich 4 Tage nicht schreibe, glaube ich, gehe ich zum Psychiater.
Okay, also das ist noch nicht vorgekommen.
Nein.
Das ist ja auch verrückt. Wenn andere Künstler Blockaden haben,
Klopfen
die bei Ihnen an?
Das ist schon vorgekommen mit unterschiedlichem Erfolg. In einigen Fällen, mein Freund Hartmut Engler zum Beispiel, hat es funktioniert. Mhm. In anderen Fällen, mein verehrter Kollege Lindenberg, hat es nicht funktioniert. Ich sollte eigentlich hinterm Horizont geht's weiterschreiben. Weil dann kommen wir zu mir und sagen, zeig mir Horizont, irgendwie kannst du mal was machen, ne? Und das war so sein Stichwort und ich habe versagt, ich habe es nicht hingekriegen.
Das war eine klare Vorgabe sozusagen.
Ja, ja. Und beim anderen großen Udo, den ich auch persönlich kannte und sehr geschätzt habe, Udo Jürgens, ist es mir auch nicht gelungen. Der hat mir ein Stichwort gegeben, machen Sie mal etwas mit einem Narrenschiff, das interessiert mich. Und Narrenschiff, guter Begriff, auch in der Literatur sehr belastet, in der Literaturgeschichte. Und ich setzte mich hin und es gelang nicht. Und tatsächlich hatte er auf seinem nächsten Album irgendeinen anderen gefunden, der ihm dazu was gemacht hatte. Das waren Niederlagen in meinem Leben.
Oha, und die sitzen tief? Die Schmerzen?
Das schmerzt mich sehr, weil ich beide Kollegen sehr mag und achte und schätze. Und wenn die mich schon fragen, dann muss ich eigentlich auch funktionieren. Aber habe ich in dem Fall nicht. Bei Hermann von Wehen zum Beispiel hat es super funktioniert, über Jahrzehnte.
Seit Freitag ist das neue Album von SWRs Leute-Gast Heinz-Rudolf Kunze auf dem Markt. Angebot und Nachfrage heißt es. Aufregung, so wenn es rauskommt, Vorfreude, was ist das?
Ja, auch wenn es das 47. Album ist, ist es immer wieder eine Geburt. Und man entlässt etwas in die Öffentlichkeit, woran man gearbeitet hat, ein Jahr und länger. Und wenn das dann rauskommt und man hat keine Möglichkeit mehr, noch was zu korrigieren, besser zu machen, dann stellt sich natürlich immer wieder doch die spannende Frage, wie gehen die Leute nun damit um? Was können sie damit anfangen?
Und so Abrufzahlen oder wie oft wurde ein Song vom neuen Album schon gespielt im Radio? Ist Ihnen sowas wichtig?
Ja, dafür bin ich in der Öffentlichkeit und dafür mache ich das beruflich. Und ich will auch keine Prognosen wissen, sondern genau eine Woche später weiß man ja auch die Chartsplatzierung und ich will keine Parolen hören, die hinterher nicht eingelöst werden können, aber wir haben sehr gute Hoffnung, dass es sehr gut abschneidet diesmal wieder.
Also das heißt aber jetzt nicht, dass Sie sich schon Montagmorgen vom Wochenende die Zahlen haben geben lassen?
Nein, Das mache ich nicht. Ich halte bis Freitag durch, auch wenn es schwerfällt.
Das merke ich Ihnen an. Angebot und Nachfrage, was steckt hinter dem Albumtitel? Das klingt so ein bisschen nach Kapitel im Studium BWL Mikro-Makro-Ökonomie.
Naja, danach klingt es auf der ersten Ebene sicherlich. Aber wenn man die Worte mal ein bisschen in sich einsickern lässt, dann hat man ja vielleicht auch eine Ahnung, es könnte ja noch mehr bedeuten. Und für mich ist es eine Kunstdefinition. In drei kleinen Wörtchen ist es eine Kunstdefinition. Denn was machen wir denn, wir Künstler? Wir machen ein Angebot. Mehr können wir gar nicht tun. Mhm. Und wenn das Angebot gut ist, dann enthält das auch eine tiefere Nachfrage. Wir wollen nämlich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dann hoffen wir natürlich auf eine äußere Nachfrage von den Leuten.
Die mit Sicherheit kommen wird. Ich habe über das Album gelesen, wer sich für Musik interessiert, die Haltung zeigt, Fragen stellt und dennoch unterhält, findet in diesem Spätwerk einen lohnenden Begleiter. Was halten Sie davon?
Neulich musste ich auch in einer sehr guten Kritik im Rolling Stone lesen, ich bin auf der Zielgeraden meiner Karriere. Habt ihr eine Ahnung, wie lang eine Zielgerade sein kann, Freunde?
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie unverschämt ist die Formulierung Spätwerk eigentlich?
Nein, das ist natürlich objektiv richtig. Ich bin 68 Jahre alt und dann kann man davon schon reden. Aber mal gucken, was noch alles kommt, ne?
Das stimmt. Wenn Sie gerade gesagt haben, man entlässt sozusagen ein Kind, an dem man relativ lange gearbeitet hat, man setzt es in die Öffentlichkeit.
Ja.
Wie viel Arbeit steckt dahinter?
Das kann man schwer beschreiben. Zunächst mal muss ich mir die Texte ausdenken. Das ist bei mir ja, wie gesagt, meistens in 99,9% der Fälle der Anfang, die Texte. Die suche ich also aus meinem riesigen Fluss von Texten. Da halte ich irgendwo ein Stück Fluss an und halte meinen Eimer rein und schöpfe das aus. Und dann beschäftige ich mich so ungefähr mit 30 bis 50 Texten. Dann wird das immer kleiner gesiebt. Dann fange ich an zu komponieren und in diesem Fall hat mein wunderbarer schwäbischer Produzent Udo Rinklin aus Metzingen ja auch mitkomponiert und mich herausgefordert durch seine geilen Beiträge. Ich musste reagieren. Und deswegen ist dieses Album auch so schön geworden, weil da von außen wieder eine Blutzufuhr kommt. Ein neuer Komponist, der meine Texte ein bisschen anders ableuchtet als ich selber, wenn ich komponiere. Und das dauert dann ja ein paar Monate, immer wieder mit Unterbrechungen. Viel entsteht tatsächlich hier bei euch um die Ecke in Metzingen in seinem Studio. Oder er kommt zu mir nach Hannover hoch und wir machen es in meinem Kellerstudio. Schlagzeug nimmt er dann in Hamburg auf, bei Jens Carstens, unserem Trommler. Unser Keyboarder Matthias Ulmer ist ja Stuttgarter, da hat er es nicht so weit. Und der Gitarrist aus München kommt dann hierher. Also so entsteht das. Und insgesamt hat das so einen Vorlauf von einem Jahr, anderthalb Jahren.
Ja. Also wir hören schon, ganz viel Baden-Württemberg steckt auch drin.
Absolut.
Wenn Sie eine Platte zusammenstellen an Songs, fällt dann auch mal einer raus, weil der ins Gesamtkonzept nicht passt?
Ja, im Vorfeld ja. Diesmal hatten wir uns aber wirklich darauf verständigt, 16 neue Nummern zu machen. Plus diese Nummer mit Annette Lösern als Bonus-Schmankerl hinten drauf. Also 17 Dinger sind drauf, ein riesenvolles Album. Dann fanden wir selber, der Udo und ich, das ist ein bisschen viel. Überfordern wir vielleicht die mögliche Aufmerksamkeit von Leuten. Und dann wollten wir es kürzen, aber wir konnten uns nicht einigen. Also haben wir alles drauf gelassen.
Wir saßen hier beide ganz andächtig, haben zugehört und ein Schmunzeln war auf beiden Gesichtern zu sehen. Was steckt hinter dem Song? Was ist die Geschichte?
Rein erfunden. Es ist ein Mann, der offenbar sehr, sehr eine Frau liebt, die schon viel hinter sich hat, die vom Leben schon ganz schön gebeutelt wurde. Sie hat also offenbar eine schwierige Mutter, sie hat einen ziemlich penetranten Sohn und mehrere untreue Lover, aber er liebt sie trotzdem abgöttisch und er würde sie immer wieder nehmen.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, wie Ihre Arbeitsweise ist, dass der Text erst steht, dann die Musik dazu kommt. Der Text stand wie schnell?
Den habe ich im Auto geschrieben, auf dem Beifahrersitz, ja. Als ich irgendwas von, weiß ich nicht, Jackson Brown oder Bob Dylan oder Cohen hörte, irgendeinen Liedermacher erzähle, der mich eben anmacht, dann muss ich oft reagieren. Dann werde ich gleich in Gang gesetzt. Und die Musik entstand auch relativ schnell und ist so ein bisschen mein Born to Run geworden.
Also der Song, der war relativ früh fertig. Weiß man dann schon, ja, der könnte es schaffen, dass der nochmal richtig zündet als Hit?
Das weiß man nie. Das hofft man, das erbetet man, das ersehnt man sich, aber wissen kann man das nie. Es gibt ja berühmte Fälle in der Popmusikgeschichte, wo ein Produzent oder ein Team eine Art Formel entwickelt haben, ja, wo das dann ein paar Mal klappt. Mhm. Stock Aitken Waterman oder wie die hießen so. Okay, das funktioniert dann so 2-3 Jahre, gigantisch, aber dann ist auch das abgebrochen.
Das waren so Rick Astley und Kylie Minogue.
Ja, und sowas. oder Chinny Chap, die Leute, die Susi Quattro gemacht haben und Mud und sowas in den 70ern. Das geht alles eine Weile vielleicht, aber nicht für die Ewigkeit. Das kann man nicht auf Dauer planen, man kann immer nur beten.
Von Elton John weiß ich oder habe zumindest gelesen, dass es früher der Fall war, dass er freitags regelmäßig losgegangen ist, in Plattenläden eingetaucht ist, sich neue Erscheinungen gekauft hat, zu Hause hingesetzt und die genüsslich sich durchhörte. Mhm. Wie ist das bei Ihnen mit Musik hören? Zelebrieren Sie das auch in einer gewissen Weise?
Ich höre, wenn ich zu Hause bin, in meinem Arbeitsatelier eigentlich immer Musik. Also auch beim Lesen und auch beim Schreiben. Beim Schreiben achte ich allerdings darauf, dass es möglichst Instrumentalmusik ist, weil jede andere Stimme mich durcheinander bringen würde. Aber bei mir läuft immer Musik, solange ich oben bei mir bin. Wenn ich unten im Wohnzimmer bin, dann gucke ich Fernsehen und fläze mich auf dem Sofa und dann will ich nichts mehr hören. Aber oben läuft immer Musik.
Was ist das für Musik?
Nun ja, wenn man 40.000 Tonträger hat, wie ich, ist das natürlich alles. Ich habe eine große Klassiksammlung, ich habe eine große Jazzsammlung. Die größte ist natürlich Rock, dann aber auch Reggae, Country, Blues. Ich höre einfach gute Musik von jeder Art.
Das behaupten ja ganz viele, dass sie gute Musik hören. Und wenn man dann es vergleicht, ist das, was ich gut finde, müssen sie nicht gut finden.
Richtig, das ist aber das Vorrecht jedes Menschen.
Das stimmt wohl, ja. Kommt da auch neue Musik dazu?
Es kommt neue Musik dazu, allerdings es tröpfelt nur noch, weil ich finde, dass die Rockmusik doch sich in einer schweren Krise befindet und nicht erst seit gestern. Also The Smile finde ich toll, diese Ablegerband von Radiohead, von Tom York, das finde ich großartig. Aber ich entdecke immer weniger Neues und ich muss auch sagen, wenn man so viele alte Sachen hat, dann ist das Hirn auch irgendwann vollgespeichert und hat irgendwann genug damit zu tun, die alten Heroen zu pflegen, die man schon hat.
Speicherkapazität erreicht. Ja. Sie sind nicht so der Streaming-Typ.
Ich lehne es leidenschaftlich ab.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, Sie müssen Musik spüren, anfassen, besitzen, riechen.
Ja, natürlich.
Wie riecht gute Musik? Wie riecht Ihre Musik?
Meine Musik unterstellt, dass es gute Musik ist, riecht frisch, jünger als ich tatsächlich bin, weil ich glaube, dass meine Stimme ein Geschenk Gottes ist. Ich weiß nicht, warum ich immer noch so gut singen kann und auch so hoch. Ich bin immer noch ein hoher Tenor mit 68 Jahren und höre mich doch also höchstens an wie 67.
Und wenn Sie eine Platte, eine CD nehmen, Wie kann ich mir das vorstellen? Wie gehen Sie vor? Sie packen Sie ganz vorsichtig aus, streichen einmal drüber?
Naja, es ist natürlich nicht mehr so intensiv wie früher, als man zur Schule ging oder in der Studentenzeit. Da wurde ja jedes neue Vinylalbum gefeiert. Und dann holte man sich die Kumpels zusammen und das war eine Andacht. Man hat wirklich daran gerochen, man hat jedes Detail der Optik studiert, man hat alles gelesen, was da drauf stand. Und dann das Hören mehrfach hintereinander wurde zu einer Art Bibelauslegung, ja. So schlimm ist es nicht mehr. Die Zeit hat man ja auch nicht mehr. Aber ich behandle immer noch auch jede CD mit großem Respekt. Und ich fand auch, die CD war ein Fortschritt, weil sie einfach nicht knistert, nicht knackt, nicht hakt. Und man muss nicht umdrehen gehen, sie läuft länger. Also ich war CD-Fan und werde es auch immer bleiben.
Wir plaudern schon über mögliche Entwicklungen der Rockmusik. Ich möchte mal bei der Musikbranche bleiben. Die wird ja immer so als knallhartes Geschäft dargestellt. Und alle gegeneinander, wenig miteinander. Ist das so?
Ich würde sagen, es gibt in unserem Beruf bei den Musikern genauso viele Antipathien und Sympathien wie in jedem anderen Beruf. Es gibt Anwälte, die können sich nicht leiden und welche, die können sich leiden. Ärzte, was weiß ich. Und bei Musikern ist es genauso. Es gibt Kollegen, mit denen kann man besser und andere, mit denen kann man schlechter. Natürlich ist objektiv eine Konkurrenzsituation gegeben, weil wir ja alle rivalisieren, konkurrieren um einen relativ überschaubaren Markt. Den deutschen und wenn es hochkommt, den schweizer und österreichischen, wo ich zum Beispiel gar keine Rolle spiele, leider. Und da sich das alles also in begrenztem Raum und Sprachraum abspielt, gibt es natürlich schon den einen oder anderen Spitzenellbogen und die eine oder andere Empfindlichkeit. Aber es gibt auch freundschaftliche Beziehungen zu Musikern, durchaus.
Sie haben eben gesagt, Songs geschrieben für Nicole Hermann van Veen, können wir noch ganz viele andere aufzählen. Was sind das denn? Sind das Arbeitsverhältnisse, Kollegenverhältnisse oder ist das dann schon auch eine Freundschaft?
Also das ist ein Arbeitsverhältnis, ein sehr positives und kreatives Freundschaften. Ist selten, da würde ich Tobias Künzel von den Prinzen erwähnen oder Purple Schulz aus Köln, weil wir einfach noch mehr miteinander zu tun hatten. Wir haben auch miteinander gespielt in Projekten und so weiter. Und da gibt es dann schon auch persönliche engere Bindungen. Klaus Meine von den Scorpions ist der Patenonkel meines Sohnes. Also sowas gibt's eben.
Das ist kein Arbeitsverhältnis mehr.
Das ist kein Arbeitsverhältnis mehr. Und es gibt eben andere, die ich jetzt nicht erwähne, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Ich komme hervorragend mit Lindenberg klar, mit Westernhagen. Name them. Also Feinde habe ich, glaube ich, keine. Wüsste ich nicht.
Zu Reinhard May, haben Sie welches Verhältnis?
Wir sind richtig Freunde. Also ich bin hochgeehrt und glücklich, dass er, dieser 82-jährige Herr, der doch noch einen Ticken älter ist als ich, mich seinen Freund nennt und genannt hat und sich dazu immer wieder auch so bekennt. Und ich greife das gerne auf und nenne mich dann auch gerne seinen Freund, weil wir uns wirklich sehr gerne haben.
Das hat ja auch was mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun. Also Reinhard May hatte dann zuletzt in einer Videobotschaft für Sie, habe ich gesehen, gesagt, dass er vor seinen eigenen Konzerten dann gerne auch mal einen Song von Ihnen summt.
Das ist unheimlich süß. Das hat er sogar in Öffentlichkeit getan vor den Leuten bei seinem letzten Konzert in Hannover, als ich dann zu Gast war, hat er einen Song auswendig zitiert. Und ja, Reinhard ist eben zusammen mit Udo Lindenberg, das sind die beiden Figuren, die in Deutschland unentbehrlich sind und Türöffner waren für das Liederschreiben. Der eine mehr auf die leise nachdenkliche, der andere mehr auf die rockige Art, aber beide sind schon so die Urväter dieser ganzen Geschichte, finde ich.
Sie haben deutlich gemacht, dass Sie ganz viele Songs geschrieben haben, auch für andere. Manchmal hat es besser geklappt, manchmal war es vielleicht dann auch nicht ganz so gut oder haben Sie das Ziel nicht erreicht, haben Sie auch deutlich gemacht. Wie wählt man eigentlich aus, wenn man einen Song vielleicht schon fertig hat, wenn es keine Auftragsarbeit ist, wem man diesen Song vielleicht gibt oder anbietet?
Naja, man stellt sich seine Stimme vor. Na, man stellt sich seine Persönlichkeit vor, so gut man kann. Und versucht das so auszuwählen, dass es zu ihm passt. Und ich habe eben auch erlebt bei den Sachen, die nicht klappten. Da war zum Beispiel der skurrile, verrückte, aber sehr liebe Gunter Gabriel dabei. Für den habe ich es 5-mal versucht, hat nie geklappt, weil er immer gesagt hat, das kann ich nicht singen, Heinz, das klingt zu sehr nach dir. Da sind so Formulierungen drin, die glaubt mir kein Mensch. Und deswegen hat es eben, das muss man versuchen zu vermeiden, nicht? Dass es also zu persönlich klingt und dass die Leute gleich an mich denken. Die sollen ja an den anderen Künstler denken und mich dabei eigentlich vergessen.
Gibt es auch Songs, wo Sie sagen, der klingt super, aber wenn der ist nicht für mich? Also das ist ein toller Song, aber da möchte ich, dass den jemand anders singt? Oder ist das dann eher so das, was Sie sagen, boah, nee, das möchte ich gar nicht singen, was Sie weitergeben?
Also normalerweise kommen die Songs, die ich für andere Kollegen mache, nicht aus meiner Reserve, sondern die schreibe ich wirklich neu mit Blick auf die, ja. Also beim Schreiben stelle ich mir vor, dass die das gerade singen. Und insofern habe ich da eigentlich wenig Ausschuss.
Ihr Verhältnis zu Herbert Grönemeyer ist welches?
Ein kollegiales, würde ich sagen. Wir haben uns schon sehr früh kennengelernt, als ich die Markthalle ausverkaufte, Anfang der 80er Jahre mehrfach, und er noch da vor 53 Leuten spielte. Da saß er dabei und war großer Fan. Und dann zog er halt an mir vorbei. So ist das Leben.
Also Sie hatten ja auch Hits sozusagen parallel zueinander.
Ja, ja.
Und trotzdem ist es dann halt, wenn Sie sagen kollegial, so, dass man die Arbeit des anderen durchaus zu schätzen weiß.
Da Herbert Grönemeyer ist ein guter Mann. Da kann es keine ernsthaften zwei Meinungen geben. Und das ist einer der erfreulichen Fälle, wo Erfolg auch verdient ist. Es gibt viele andere, wo Erfolg meiner Ansicht nach völlig unverdient ist. Aber bei Herbert ist er verdient.
Sind Beschreibungen von Musik und Künstlern nicht teils auch wirklich sehr amüsant? Über Svens Leutegast Heinz-Rudolf Kunze habe ich etwa gelesen, der studierte Germanist, machte sich mit intellektuell und didaktisch gehaltenen Pop-Rock-Songs einen Namen.
Didaktisch? Was ist denn das für eine Unverschämtheit?
Das fand ich stark. Gehen Sie nicht mit?
Nein, ich habe in meinem Studium den Pädagogik- und Didaktikanteil immer gehasst. Das war für mich eine reine Schwatzbude. Ich wollte Literatur studieren und nicht diesen Mist da mit Sender, Empfänger und Modellzeichnen, Schüler, Lehrer und bla. Hat mich nie interessiert. Didaktik ist ein Schimpfwort für mich.
Ich streich's, es war nicht meins. Es heißt aber auch immer wieder, und da kommen wir auch wieder zum aktuellen Album, Kunze ist ungewohnt politisch und kritisch. So spielt er.
Ja, warum ungewohnt? Also für wen denn und warum ungewohnt? Ich finde es ganz normal, dass Weltgeschichte, Zeitgeschichte, Gegenwart auch in Lieder gehört. Das ist ein Thema wie viele andere. Und ich müsste das ja künstlich ausblenden, weil es mich ja auch beschäftigt. Ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch und höre Radio, lese Zeitung, gucke Fernsehen und kriege Nachrichten mit. Und die will ich doch auch irgendwie verarbeiten und loswerden in künstlerischer Form.
Aber da traut sich dann vielleicht nicht jeder ran.
Ja, das kann sein. Und manche sind natürlich auch gewiefte Taktierer und wollen es sich mit keinem verderben und lassen es deswegen sein. Das finde ich dann ziemlich mies.
Wenn wir alleine auf den Krieg im Nahen Osten schauen, da ja. haben Sie sich zuletzt relativ klar positioniert, nämlich dass Deutschland weiter an Israel Waffen liefern solle, solange Israel umgeben ist von islamistischen Staaten und Gruppierungen, die völkermordbereit gegenüber Juden sind, ist es für mich selbstverständlich, dass der jüdische Staat, der um seine bloße Existenz kämpft, auch Waffen erhält.
Absolut.
Das steht auch weiter so.
Ich bin nicht mit allem einverstanden, was Netanyahu macht und seine Regierung. Aber ich weise immer wieder darauf hin, Israel ist eine Demokratie und zwar die einzige in dieser ganzen Region. Man kann dort demonstrieren gegen Netanyahu, man kann Netanyahu auch abwählen. Wer das in den islamischen Diktaturen versucht, wird einen Kopf kürzer gemacht. Das ist der Unterschied.
Auf der anderen Seite gibt es eine Aktion von rund 370 Schauspielern, Musikern, Medienmenschen, die für einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel sich eingesetzt haben. Da gehen Sie sozusagen, ja, gehen Sie auf Konfrontation? Werden Sie darauf angesprochen in Künstlerkreisen?
Ich gehe nicht auf Konfrontation und Sie sind der Erste, der mich darauf überhaupt anspricht. Ich mache da nur nicht mit. Ich lasse mich von der Hamas-Propaganda nicht einwickeln. Ich bin natürlich auch gegen jede Art von Völkermord. Ich bin nur nicht der Meinung, dass man diesen grausamen Begriff Völkermord auf das schon anwenden darf, was da passiert. So schlimm es auch ist, was da passiert. Ich habe ein neues Lied gemacht, das heißt Jeder Tote, einer zu viel. Das sagt alles auf dem neuen Album, was ich dazu zu sagen habe. Jeder arabische Tote ist einer zu viel, selbstverständlich. Aber jeder jüdische auch.
Sie hätten sich ja auch ganz einfach machen können und sich gar nicht zu dem Thema äußern können.
Das hätte ich, aber das hätten meine Hörer, glaube ich, mir verübelt. Ich glaube, die erwarten, dass ich dazu auch mich positioniere.
Mir geht's auch gar nicht um die jeweilige Position, sondern ehrlich gesagt um die Wichtigkeit von Männern und Frauen, wie Sie auch, die in der Öffentlichkeit stehen, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. Wie wichtig ist das?
Ich finde, wir sollten es in unserer Arbeit tun. Ich halte überhaupt nichts von Kollegen, die sich nur unter irgendwelche Spruchbänder stellen und dann mal die Fäuste in die Luft recken und dann sagen, ja, ich bin gegen dies und ich bin für das. Handelt das doch in eurer Arbeit ab. Schuster, bleibt bei euren Leisten. Singt darüber, was euch da beschäftigt. Da gehört es hin.
Also nur Liebeslieder ist zu wenig.
Ich finde ja.
47 Alben sind es also bisher, auf denen SWR1-Leute-Gast Heinz-Rudolf Kunze zu hören ist.
Ja.
Die 50 werden vollgemacht, oder?
Na, das hoffe ich doch sehr. Von mir aus wäre das gar kein Problem, so viel Material zu liefern. Die einzige Frage ist, ob ich das noch erleben darf in 3 Alben, dass es dann noch Alben gibt. Also, dass es überhaupt noch physische Tonträger gibt. Das hoffe ich doch sehr. Ich kann nicht anders als in Werken denken. Ich denke ja auch in Büchern, die ich ja auch gemacht habe, 13 oder 14 an der Zahl, ich weiß gar nicht. Ich brauche jedenfalls ein Werk und das ist für mich verbunden mit einem Objekt. Und ich möchte gerne noch viele CDs machen dürfen. Inzwischen gibt es ja auch wieder als Platte, ganz schön, sogar dann auf 2 Platten, weil es auf einer nicht passt, meine 60 Minuten. Also der Tonträger an sich, dem möchte ich gerne noch lange erhalten bleiben, ja.
Da klingt so was Negatives durch. Wir hatten es eben auch, während die Musik lief, schon davon, dass Sie sagten, vielleicht gibt es irgendwann auch das Ende der Rockmusik. Das wäre ja ziemlich düster.
Das ist für mich durchaus denkbar. Also ich beobachte mit großer Sorge, wie das Angebot immer dünner und spärlicher wird in den letzten Jahren. Immer weniger, was einen da vom Hocker reißt. Das hat, glaube ich, nicht nur mit meinem Alter zu tun. Ich kann das schon reflektieren, dass ältere Leute dazu neigen, zu sagen, ja klar, das hatte ich alles früher schon mal gehört, das ist doch ein Retro-Karussell. Es ist nicht nur diese Haltung eines maulenden Senilen, sondern ich glaube schon, da ist was dran. Es gibt einfach wirklich weniger spannende Sachen. Und es ist doch absolut vorstellbar, dass das irgendwann mal, ja, ein Filmregisseur würde sagen, auserzählt ist, die Geschichte, ausformuliert. Wir haben nur so und so viele Töne auf der Klaviatur und irgendwann sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Kann doch durchaus sein. Ich hoffe nicht. Ich sage das oft in meinem Leben, ich hoffe, dass ich mich irre und dass ich widerlegt werden kann von Besserem und von Positiverem. Aber die Befürchtung trage ich mit mir rum, ja. Es könnte irgendwann mal einfach Schluss sein.
Liegt das auch daran, dass es einfach zu viel gibt?
Ja, das heißt ja nicht ohne Grund Musikindustrie. Ja, sowas gab es ja bis, sage ich mal, in die 40er Jahre oder so des letzten Jahrhunderts gab es das ja eigentlich gar nicht, Musikindustrie. Und das bedeutet, da ist eine Betriebsamkeit, die muss am Laufen gehalten werden. Und da muss jede Woche ein Ausstoß von Produkten erfolgen. Das kann ja gar nicht alles toll sein.
Und das heißt, wir haben uns satt gehört, wir haben uns voll gehört und es kann nichts Neues mehr, nichts Überraschendes, nichts Tolles mehr kommen.
Ich hoffe, wie gesagt, dass das eine Dystopie ist, die ich hier formuliere und keine Utopie. Aber ich habe neulich Stephen Van Zandt von Springsteen, den Adjutanten, gehört im Fernsehen, der sagte, es ist schon so, dass wir eine Art Rückzugsgefecht führen. Wir waren mal eine Zeit lang sehr, sehr berühmt überall. Und jetzt sind wir im Grunde wieder auf dem Weg zur Nische zurück. Und down to size, also wir werden zurechtgestutzt. Und naja, ich hoffe, dass das der Endpunkt der Entwicklung ist und nicht noch weiter runtergeht.
Sie haben deutlich gemacht, dass Sie jede Menge Texte haben. Sie haben auch eben schon gesagt, dass Sie eine Wunschliste haben mit Künstlerinnen und Künstlern, mit denen Sie gerne mal zusammenarbeiten wollen. Ja. Da stand Annette Louisan drauf.
Ja.
Check, können wir abhaken. Das hat's gegeben. Wer steht denn da noch so drauf?
Na, es gab ja einige, mit denen ich schon was gemacht habe. Es gab ja vor einiger Zeit mal ein Album Ich bin Hans-Olaf Kunze, wo ganz viele liebe Kollegen gesungen haben mit mir und auch alleine meine Lieder von Julian Neigel bis Hartmut Engler und von den Prinzen bis zu Achim Reichel und von Stefan Gwildes bis zu Reinhard May und so weiter und so fort, P. Werner, wie sie alle hießen. Also ich habe schon ganz viele Kollaborationen gemacht und ja, meine Wünsche würden dann eher in die angloamerikanische Richtung gehen.
Okay. Gibt es denn sonst noch irgendwie Wünsche für Sie als Künstler? Was weiß ich, einen Auftritt in Wacken?
Das wäre zum Beispiel durchaus eine Option. Ich habe gehört, Bab haben das gemacht. Und wenn Bab das machen können, dann können wir das auch. Also ich warte auf den Anruf.
Gut, der darf jetzt eingehen. Was mir auch noch aufgefallen ist in Interviews, die ich verfolgt habe, Sie beschweren sich so ein bisschen über die Endlichkeit.
Ja, das ist zwar aussichtslos, wir alle müssen sterben, aber ich finde das einen Skandal. Ich halte mich für unentbehrlich.
Ja, mit einem Schmunzeln im Gesicht. Aber haben Sie ein Problem sozusagen mit dem Älterwerden, mit dem möglichen Ableben?
Ja, natürlich.
Angst?
Sie nicht?
Angst habe ich nicht, nee. Aber dass ich mich damit gedanklich beschäftige, ja. Aber Angst würde ich jetzt es nicht nennen.
Also es gibt ja so viele kluge Leute, Brecht unter anderem, die gesagt haben, Angst braucht man eigentlich nur vor dem Sterben zu haben, vor dem Tod braucht man keine Angst zu haben, weil dann ist man ja nicht mehr. Man ist ja gar nicht mehr da. Man kann dann gar keine Angst mehr haben. Sterben stelle ich mir also auch ziemlich unerfreulich vor und vor allen Dingen möchte ich, dass es nicht vorbei ist. Also ich erwarte eigentlich eine Belohnung, dass es danach weitergeht.
Gucken wir mal, ob es die geben wird. Wir gucken mal auf die Hörerreaktionen. Ursula Niering aus Nagold hat sich gemeldet. Wir durften das wunderbare Konzert am 19. Juli 25, also dieses Jahr, auf dem Killesberg mit Ihnen erleben. Herzlichen Dank dafür. Wir haben jetzt noch Gänsehaut, wenn wir daran denken.
Oh, vielen Dank. Das ist aber lieb. Dankeschön.
Konzert Gänsehaut gibt's die bei Ihnen auch noch?
Ja, wenn mich ein Kollege ins Herz trifft. Also ja, ich war zum Beispiel bei dem Abschluss von Genesis. Phil Collins nur noch sitzend, aber es war immer noch sehr zu Herzen gehend. Und Genesis war immer eine meiner Lieblingsbands.
Nächstes Konzert, was Sie besuchen werden auf jeden Fall?
Vermutlich Bob Dylan im Oktober in Hamburg. Ich glaube, vorher schaffe ich kein anderes, aber das will ich mir nicht entgehen lassen. Denn wer weiß, ob er nochmal kommt.
Und Radiohead hat nicht geklappt?
Radiohead wäre ich zu gerne gewesen in Berlin, aber ich habe in der Verlosung nichts abbekommen.
So hart ist das Geschäft manchmal. Bettina Rautenberg aus Karlsruhe-Dohlach hat geschrieben, was für ein großartiger Künstler heute in SWR 1 Leute, Heinz-Rudolf Kunze. Ich war gerade am Samstag auf einem Konzert von ihm in Bad Wildbad. Es war grandios. Einfach nur Herr Kunze mit Gitarre, Klavier und Mundharmonika. Ein Ausnahmekünstler.
Dankeschön.
Sehr gerne. Das habe ich gerne vermittelt. Wir haben hier noch etwas, das liegt, glaube ich, ein bisschen weiter zurück. Wolf Rüdiger Böse aus Lübeck hat geschrieben, als wirklicher alter Fan von Herrn Kunze erinnere ich mich an ein Konzert in Lübeck in einer Sporthalle mit schlechter Akustik, aber bester Stimmung. Ich meine zu erinnern, dass sein Drummer aus Lübeck war und er den Spitznamen Schmuddel hat.
Also ersteres stimmt, der Peter Miklis stammte aus Lübeck, aber von Schmuddel weiß ich nichts, lieber Herr Böse.
Müsste man mal nachfragen, was da dran ist. Super, das HRK, ist das eigentlich ein Kürzel, was Sie gerne hören?
Ich habe nichts dagegen, stimmt ja.
Was Heinz-Rudolf Kunze zu Gast ist, aber bitte auch öfter spielen. Es ist immer mein Beispiel, dass man hier unten im Süden manche nördlichen Künstler selten hört, gebe ich sofort weiter an die Musikredaktion. Und er ist beruhigt, dass auch andere Menschen Bücher und CDs sammeln. Er hat letztens einen Umzug mit 90 Bücherkartons. Das ist schwer.
Dann weißt du, was du getan hast, Kumpel.
Das ist wahr, das ist viel zu schleppen. Hallo, Herr Kunze, schreibt Gerhard Dietrich aus Reutlingen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die Übersetzung der Led Zeppelin-Biografie.
Ja.
Auch dafür ist noch Zeit.
Das habe ich gemacht, weil mich diese Band einfach elektrisiert hat seit meiner frühesten Jugend. Und das war eine Menge Holz. Es wurden über 750 Seiten auf Englisch, weil die ja kürzer reden als die Deutschen, waren es 100 weniger. Aber ich habe versucht, eben genau zu sein als Übersetzer.
Aber das heißt, ohne Arbeit, bei Ihnen klingt es jetzt nicht immer nach harter Arbeit, sondern dass Sie da halt sehr, sehr viel Leidenschaft reinstecken. Aber ohne Arbeit geht es bei Ihnen gar nicht?
Nein. Ich erhole mich gerne dadurch, dass ich wechsle von einer Arbeit auf eine andere. Das erholt mich eigentlich. Gut, mit Led Zeppelin, das war jetzt ein bisschen anders. Das war schon richtige Arbeit. Da musste ich mir auch ein Pensum setzen, jeden Tag so und so viele Seiten schaffen, damit man ein Ziel vor Augen hat und das auch schaffen kann und erreichen kann. Denn da hat man ja einen Abgabetermin. Der Verlag will ja das Ding irgendwann haben. Aber wenn ich für mich selber arbeite, lasse ich es einfach frei laufen und gucke, was passiert. Und das empfinde ich als so schön. Das ist ja das, was ich auch, wenn ich nicht dafür bezahlt würde, täte. Also warum soll ich das nicht immer tun?
Gabi Klatt hat sich gemeldet und fragt, hat der Song Griechischer Wein von Udo Jürgens, haben Sie den geschrieben? Jedes Jahr in Frankreich im Urlaub wird dieses Lied auf Dorffesten gespielt und die Franzosen rasten aus. Sie behaupten, das wäre ein altes bretonisches Fischerlied. Sie setzen sich auf den Boden und fangen an zu rudern. Das klingt nach Alkoholeinfluss.
Ja, das klingt nach einer guten Stimmung. Das habe ich leider nicht geschrieben. Sondern ich stelle mir vor, ich vermute, dass es mein Namensvetter Michael Kunze aus München geschrieben hat, nicht mit mir verwandt, trotzdem ein sehr bekannter Autor auch von Musicals, der mich auch übrigens dazu gebracht hat, auch Musical-Übersetzer zu werden. Durch seine Empfehlung kriegte ich Les Misérables und Miss Saigon und Joseph und alles mögliche, Rent, sodass dann die deutsche Musical-Landschaft lange Zeit von zwei Kunze-Übersetzern geprägt war.
Claudia Gehring hat geschrieben, hallo lieber Heinz-Rudolf Kunze, ich höre gerade die Sendung, bin froh darüber. Als Jugendliche von stolzen 22 Jahren habe ich in Chemnitz mein erstes Westkonzert mit Ihnen erleben dürfen. Sie werden es nicht wissen, aber es war Freiheit, Ausgelassenheit und es waren neue Bekanntschaften.
Na, klingt doch schön. Schön, dass ich das anstiften konnte.
Und man muss sagen, die gar nicht mehr ganz so neuen Bundesländer, aber der Ostteil Deutschlands, der liegt Ihnen sehr am Herzen. Oder da funktioniert Heinz-Rudolf Kunze besser als in anderen Regionen?
Also früher war der Norden die Hochburg. Seitdem ich in der DDR spielen durfte, was ich ab 87 durfte, habe ich mir da ein wunderbares Publikum erobern dürfen. Und das ist jetzt eigentlich mein stärkster Bereich in Deutschland. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich eine ostdeutsche Herkunft habe und die Leute das spüren, dass ich irgendwie einer von ihnen bin, weil wir kommen aus der Lausitz. Ich bin im Westen eher zufällig aufgewachsen.
Stefan am See hat sich gemeldet und sagt, Heinz-Rudolf Kunze ist einer der wenigen Menschen, mit denen ich gerne mal ein Bier trinken würde oder auch zwei.
Ist okay, ich bin eher Weintrinker, aber es kann auch schon mal ein Bier sein. Aus Gemütlichkeit würde ich mich dann dem Bier anschließen, ja.
Sehr gut. Angebot und Nachfrage heißt das neue Album. Bitte reinhören und sehr gerne kaufen. Vielen Dank fürs Kommen und weiterhin viel Erfolg.
Ich habe auch zu danken. Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.